Die nachfolgende Sendung ist mit Unterstützung des Umwelt- und Klimaressorts des Landes Oberösterreich entstanden.
Klima und du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
Sehr geehrte zuhörende Menschen im Freien Radio Freistadt und Zusehende von DorfTV. Ich darf herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Klima und Du. Dieses Mal geht es um das Thema Atomenergie, Atommüllendlager und einem geplanten, unter Anführungszeichen, Atomversuchslabor in Temelin, nur 50 Kilometer von der österreichischen Staatsgrenze entfernt. Dazu darf ich meinen Gesprächsgast Dr. Aaron Frittaler begrüßen. Hallo.
Ja, hallo.
Und an der Technik sitzt Moritz Wegscheider, herzlichen Dank für die Unterstützung. Aaron, ich habe mal deine Biografie ein bisschen angeschaut und ich werde es kurz mal vorlesen. Du bist Aerosolphysiker, Biolandwirt, betreibt ein Sachverständigungsbüro, Physiker und Meteorologe sowie auch IT-Experte.
So ist es, ja.
Genau. Und dann würde ich nochmal ganz kurz ein bisschen weiter ins Thema einführen. Und zwar im Dezember 2024 hat der tschechische Energiekonzern ČEZ ausgesprochen, ein Umweltprüfungsverfahren für den Bau eines neuen kleinen Atomreaktors, einem sogenannten SMR, in Temelin gestartet. Es war davor auch schon in Temelin, ist ein aktueller Atomkraftwerk und es ist nach wie vor in Planung, dass da noch weitere Atomreaktoren gebaut werden. Das ist schon länger im Gange und das sollte auch dann mit SMRs passieren. Genauso ist eben geplant, Atommüllendlager zu bauen und durch das, dass es quasi wieder neu aufgerollt wird, braucht es ein neues Umweltprüfverfahren, ein sogenanntes UVP-Scoping-Verfahren. Über das werden wir Sie dann auch noch im Laufe der Sendung unterhalten. Aber da kommen wir jetzt einmal zu der ersten Frage. Können wir ein bisschen weiter über die SMRs sprechen und was ist da der Unterschied zu anderen Reaktoren?
Ja, also ein SMR ist ein sogenannter Small Modular Reactor, also ein kleiner modularer Reaktor. Das ist per Definition von der Internationalen Atomenergiebehörde, der IAEA, ist das ein Gerät, welches eine elektrische Abgabeleistung von bis zu 300 Millionen Watt, also 300 Megawatt elektrisch leisten kann. Das, was hier entsprechend in Temelin beantragt worden ist, in einem UVP-Scoping-Verfahren einmal vorzuprüfen, ist ein Reaktor, der eine elektrische Abgabeleistung von 500 Megawatt haben soll, elektrisch. Mhm. Und damit ist es definitionsgemäß nicht einmal ein Small Modular Reaktor.
Okay, das hört sich noch sehr, sehr, sehr viel an. Also das sind 300 Megawatt hast du gerade vorher besprochen. Genau. Können wir das vielleicht ein bisschen mit wie viel Haushalte kann ich da zum Beispiel versorgen oder wie viel Energie ist das?
Das ist sehr viel Energie. ich habe jetzt leider Gottes diese Frage nicht erwartet, okay, und daher natürlich auch nicht die Zahlen im Kopf, wie viele Haushalte das sind, aber es ist eine große Energiemenge.
Mhm. Ja. Okay. Und du hast es gerade vorher gesagt, eigentlich die Leistung, die in Temelin geplant ist, entspricht gar nicht mehr einem Small Modular Reactor.
Er ist sicher nicht mehr small. Mhm. Ja, er mag vielleicht modular sein, aber er ist sicher nicht mehr small.
Was genau zeichnet denn einen sogenannten SMR aus im Vergleich zu anderen Reaktoren? Oder wie viele Reaktoren gibt es an sich, Atomreaktoren?
Ja, also von den Small Modular Reaktoren, also den SMRs, ist bisher noch gar kein Gerät gebaut worden. Mhm. Und es sind eigentlich bisher nur Geräte, die am Reißtisch vorhanden sind, also Konzeptgeräte. Man hat bisher keine Ahnung, wie so ein Gerät performen wird. Mhm. Man hat keine Idee, wie gut und zuverlässig so ein Gerät funktionieren wird. Es steht aber ein bisschen die Idee hinter den SMR, also dem gerade auch der Modularisierung, dass man sozusagen Reaktoren von der Stange bauen kann. Während es bisher so ist, dass jeder Reaktor, der gebaut worden ist, ein sehr genau für die Anwendung und für die Situation und für den Ort zugeschneidertes Gerät ist, ist ein Small Modular Reaktor von der Grundidee her eher irgendetwas, was austauschbar sein soll. Genau das ist auch das, was die Betreiber, die da angesucht haben, auch tatsächlich als Projektlösung verkaufen wollen, nämlich 4 verschiedene Reaktoren, die sie dann vielleicht einsetzen können, wo sie sich bis heute noch nicht einmal entschieden haben, welcher Reaktor denn nun tatsächlich dort gebaut werden soll. Das ist natürlich, das zeigt eigentlich, dass man die Idee der Austauschbarkeit hier verfolgt, aber das ist natürlich von einem Risikostandpunkt her unsinnig.
Also wenn es quasi diese SMRs noch gar nicht wirklich gibt, sondern die einfach mal technisch oder einfach mal in einem, sozusagen gedanklich existieren, welche Sicherheitsrisiken gehen da eigentlich mit her, mit so einem Gerät oder mit so einem Reaktor eigentlich wirklich da zu experimentieren? Was erwarten Sie denn die BefürworterInnen und was sind da die großen Gegenstimmen davon? Und das hört sich für mich extrem willkürlich und sogar ein wenig unverantwortlich an.
Also ein Gerät, zu dem es bisher keine Erfahrungen gibt, ist natürlich ein Gerät, wo es eben keine Erfahrungen dazu gibt. Ja, also das ist ja genau der Inhalt. Ja. Das heißt, ich tue mir auch sehr schwer, in ein solches Gerät jetzt zu sagen, was genau spezifisch seine Probleme sind, die es hat, die es entwickeln kann, welche spezifischen Risiken es hat. Wie gesagt, sie wollen hier 4 verschiedene Modellreaktoren quasi beantragen und einer von denen wird es dann halt werden. Mhm. Und sie wollen als Projektlösung irgendwie quasi so ein Maximum aller möglichen Ausfallszenarien generieren. Aber das ist Unfug, weil ich habe immer für ein spezifisches Gerät eine spezifische Wahrscheinlichkeit für ein Eintreten von irgendwelchen Ereignissen. Und das ist gerätespezifisch. Und ich kann jetzt nicht hergehen und in dem Reaktor quasi einfach die Komponenten willkürlich tauschen, weil plötzlich ist das ein anderer Reaktor. Ja? Mhm. Also ich halte es für hochgradig problematisch, um es gelinde zu sagen, hochgradig problematisch, wie eben der Projektwerber in Temelin hier vorzugehen versucht. Und deswegen habe ich auch konkret gegen dieses Projekt als Privatperson meine Stimme erhoben.
Mhm. Genau, du hast 2015 eben auch ein Schreiben an das Bundesministerium für Umweltschutz eben auch eingereicht.
Mit der Bitte um Weiterleitung, ja.
Mhm. Es hat dann eine Pressekonferenz vor kurzem stattgefunden, eben auch mit Umweltlandesrat von Oberösterreich, mit Stefan Kaineder, wo das eben dann auch, wo große Sorgen auch ausgesprochen worden sind, wo auch Österreich versucht, rechtlich nur Schritte dagegen einzuleiten und wo eben auch auf das UVP-Scoping-Verfahren hingewiesen worden ist. Dieses Umweltprüfungsverfahren hat in Temelin auch nicht stattfinden können, weil eben diese Reaktoren noch so unerforscht sind. Aber was genau passiert denn bei so einem UVP-Scoping-Verfahren eigentlich?
Also wir müssen vielleicht ein bisschen mehr ausholen,
ja,
zu dem Thema.
Gerne.
Verzeihung. wir haben einerseits das Scoping-Verfahren und wir haben danach angeschlossen in Tschechien das eigentliche Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, das UVP-Verfahren.
Okay. Mhm.
Das Scoping-Verfahren ist eine Vorstufe, die in manchen Ländern Europas üblich ist, zum Beispiel auch Polen, aber nicht in Österreich. In Österreich ist es so, wenn jemand einen Antrag macht, und ich weiß das von meiner beruflichen Tätigkeit, wenn jemand einen Antrag macht, dann ist dieser Antrag als Basis für die Umweltverträglichkeitsprüfung heranzuziehen. Punkt. Ja? Ich halte das Verfahren, so wie wir es in Österreich machen, für ein bisschen schwierig, weil es dem Projektwerber die Möglichkeit an die Hand gibt, eine Gestaltung vorzunehmen von dem Projekt, ohne dass sich jemand noch einmischen kann in die Gestaltung. Mhm. Und das ist das Schöne an einem Scoping-Verfahren, so wie es eben auch in Tschechien originalerweise stattfindet jetzt, ist, dass ich mich am Anfang einmal einbringen kann und sagen kann, hey Leute, da müsst ihr hinschauen und dort müsst ihr hinschauen und das ist ein Problem und dieses ist ein Problem. Und sie darauf aufmerksam machen, Leute, so könnt ihr das nicht abwickeln, weil das gibt ein Problem nachher in der Bewertung vom UVP-Verfahren und vielleicht könnt ihr auch welche Alternativen prüfen. Mhm. Und das ist ja genau das Problem, das wir in Österreich oftmals bei einem UVP-Verfahren haben, ist, dass wenn sozusagen der Antrag gestellt ist, dann macht er halt irgendeine Alternativenprüfung und niemand kann sich mehr dazu äußern, welche Alternativen geprüft wurden. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen willkürlich und diese Willkürlichkeit nützen Antragsteller in Österreich auch und das ist in Tschechien mit dem Scoping-Verfahren etwas besser gelöst, weil hier kannst du ihnen vorab sagen, schaut euch das bitte genauer an. Mhm.
Was sind jetzt dann eigentlich genau also die Probleme gewesen an dem Scoping-Verfahren, was dann in Temelin gemacht worden ist?
Naja, also die haben einen Antrag eingereicht. Ich habe einen Aspekt, nämlich diese vier Reaktoren schon benannt. Sie haben ein Projekt eingereicht mit einer unzureichenden Information, wo man ihnen halt einfach auch dazu sagen hat müssen, Leute, hier fehlt ganz viel, schon für das Scoping-Verfahren. Und daher habe ich ihnen doch auch durchaus einiges ins Stammbuch hineingeschrieben, in der Hoffnung, dass das vielleicht aufgegriffen wird.
Mhm. Und jetzt ist mir noch eine Frage zu dem SMRs an sich eingefallen. Die existieren ja schon länger, das ist jetzt keine...
Am Konzept, ja.
Okay, am Konzept. Es gibt aber schon Reaktoren, die benutzt werden, kleinere Reaktoren, zum Beispiel eben auch auf amerikanischen Schiffen oder in U-Booten.
Auch in russischen Schiffen.
Auch in russischen Schiffen, genau. Zum Beispiel eben auch bei Eisbrechern wird diese Energie genutzt.
Atom-Eisbrecher, Atom-U-Boote, Kampf-U-Boote, die haben alle einen kleinen Reaktor an Bord, ja.
Mhm. Die funktionieren und sind ohne große Sicherheitsbedenken. Mir ist jetzt nicht in Erinnerung, dass zum Beispiel das ein oder andere U-Boot zum Beispiel einmal untergegangen ist aufgrund von einer kleinen Kernschmelze.
Wer glaubt, dass wir aus der militärischen Schiene und der Geheimhaltung irgendetwas erfahren werden, wenn es nicht so unumstößlich ist, dass die Öffentlichkeit es erfahren muss? Täuscht sich.
Okay.
Ja, also ich glaube, dass da genug passiert. Ich bin überzeugt davon, dass da genug passiert. Und man stelle sich nur einfach einmal vor, ein solches Atom-U-Boot wird abgeschossen in einer kriegerischen Handlung.
Frage beantwortet. Österreich hat an sich ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, was eben auch die anti-atompolitische Haltung eingeht. Das ist ja, wir sind umgeben von Ländern, die eben anders denken. Die EU an sich hat Atomenergie als grün bewertet und jetzt passiert sozusagen ein, eben unter Anführungszeichen, so wie eben Umweltlandesrat von Oberösterreich, Stefan Kainer, das auch benannt hat, ein Atomversuchslabor direkt an der österreichischen Grenze. Gibt es eine Möglichkeit? Ich meine, es werden auch teilweise rechtliche Schritte eingeleitet gegenüber über Tschechien und Temelin. Aber gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit, wie sich Österreich da schützen kann? Oder ist zum Beispiel auch die atompolitische Haltung von Österreich unumstritten?
Also die atompolitische Haltung von Österreich ist in Europa leider nicht unumstritten, was ja genau zeigt, dass Europa gesagt hat, Atomstrom ist grün, was meines Erachtens ein Etikettenschwindel ist. Aber wir haben in Österreich definitiv eine gute und meines Erachtens gesunde Haltung zu einem Risiko. Österreich hat das seinerzeit mit der Abwahl von Zwentendorf bewiesen. Und letztlich haben Tschernobyl, das 1986, also das ist fast 40 Jahre her, ist für unseren Kontinent sehr eindeutig und sehr deutlich bewiesen, was es bedeutet, wenn so ein Reaktor unkontrollierte Aktionen ausführt. Und wir haben gesehen, was passiert, wenn in Fukushima, Daiichi, die Reaktoren, die dort waren, nicht mehr gekühlt werden können, weil zum Beispiel diese Tsunamiwelle die Dieselgeneratoren behindert hat, dass die einen Notstrom liefern, damit der Reaktor nachgekühlt werden kann. Mhm. Das ist nicht so wie bei einer Glühlampe, dass man sich vorstellen kann und jetzt zack, schalte ich das Ding aus, sondern das Ding ist heiß. Und da drinnen laufen Reaktionen ab und die brauchen eine Weile, um abzuklingen. Und genau diese Nachwärme muss weggekühlt werden, mhm. wann der Reaktor stillgelegt werden soll. Mhm. Und genau das ist das Problem gewesen, warum dann eben entsprechend es zu einer Kettenreaktion in Fukushima Daiichi gekommen ist, weil eben diese Nachwärme dann in Verbindung mit Wasser und in Verbindung mit dem Mantelmaterial Zirkon Knallgas produziert hat, mhm. also eine Mischung Wasserstoff und Sauerstoff, weil das Zirkon als Katalysator das Wasser zerlegt hat und der Hitzeeinwirkung. Und damit hat eine kleinste Situation genügt, um halt eben diese Reaktoren zum Explodieren zu bringen. Und das war halt dann die traurige Folge von Fukushima. Mhm. Und wenn wir uns überlegen, wie viel Energie es bedeutet hat, Tschernobyl in irgendeiner Form die Schäden davon zu beheben und wie viel Energie es bedeutet hat für die Japaner, die haben ja den Boden abgetragen, yeah. rund um Fukushima, das durchzuführen, dann frage ich mich angesichts von den paar Jahren Betrieb, paar Jahren ist natürlich schon ein paar Jahrzehnte Betrieb von Atomreaktoren, mit derartigen Unfällen, da frage ich mich dann nachträglich schon, ob das energetisch effizient ist. Mhm.
Die einige Jahre, die jetzt gerade angesprochen werden, das sind wirklich nicht wenige. Also im Zuge von meiner Recherche ist es da um Lagerungen. Also es gibt so mehrere Zwischenstationen und Zwischenlager, wo halt dann die Brennstäbe immer unterschiedlich dann abgekühlt werden. Mhm. Von einem Zeitraum von den ersten circa 6 bis 7 Jahre, dann weiter bis zu 30 Jahre. Und im Endeffekt so ein Brennstoff beziehungsweise eben auch radioaktiver Müll, der eben dann dementsprechend aus den Kraftwerken entsteht, der ist bis zu einen, also muss eigentlich gelagert werden mit bis zu 1 Million Jahre. Das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Ich habe aber eben auch auf der anderen Seite gehört, ich meine, das sind auch wieder diese einigen Jahre, bis zu 200.000 Jahre. Da, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen klarer formulieren. Ab wann ist denn eigentlich so ein radioaktiver Abfall nicht mehr für Menschen gefährlich?
Das kommt auf den radioaktiven Abfall drauf okay. an. Mhm. Und das kommt auch darauf an, was bei welchem Vorgang wie entsteht. Mhm. Der radioaktive Zerfall als solches, so wie er in den Kernkraftwerken heute genutzt wird, ist ein Zerfall, der mit statistischen Wahrscheinlichkeiten verschiedene Atome, radioaktive Atome, produziert. Und die haben dann je nachdem, was für Material daraus entstanden ist, auch verschiedene Dauern, mhm. Um abzuklingen. Man nennt das die sogenannte Halbwertszeit. Mhm. Die Halbwertszeit ist jene Zeit, in der die Aktivität auf die Hälfte von ihrem ursprünglichen Wert abgesunken ist. Also sprich, wenn ich eine Substanz habe, die in ihrer Menge und Masse, sagen wir mal 1000 Zerfälle pro Sekunde heute liefert, das sind 1000 Becquerel, mhm. Dann wäre das sozusagen in der Halbwertszeit, wären es dann nachher nur noch 500 in mhm. der Sekunde.
Mhm. Okay, und wenn wir eben dann auch, ich denke mal so, bei einem Atomkraftwerk muss man auch, und gerade wenn ein neues Projekt eben angedacht wird, wie zum Beispiel auch in Temelin, dann muss man diesen Atommüll auch mit bedenken und wie man diese Brennstäbe, nachdem sie eben verbraucht worden sind, dann später auch lagert oder eben dann so weit sicher gestaltet, dass sie nicht mehr gefährlich sind für Menschen oder halt einfach wirklich so weit, was eigentlich meiner Meinung nach fast unmöglich ist, wenn wir heute wirklich von diesen 1 Million Jahren sprechen. Wird das überhaupt mitgedacht in Temelin?
Darf ich vielleicht dazu noch ein Beispiel bringen?
Gerne, ja.
Den Homo sapiens, die ersten Funde, gehen 300.000 Jahre ja. zurück. Und jetzt reden wir hier von einer Zeit von bis zu 1 Million Jahre, mhm. bis das Ding nicht mehr gefährlich ist. Bitte, wie wollen wir über die Zeit die Kommunikation überhaupt aufrechterhalten, dass da etwas Gefährliches irgendwo in der Erde schlummert? Mhm. Ich halte das schon alleine für hochproblematisch. Weil wer ist in der Lage, dieses Radioaktivitätssymbol zum Beispiel in 1 Million Jahre auch noch zu interpretieren?
Mhm. Die genaue Definition zu dem Thema ist die Atomsemiotik. Da habe ich mich dann dazu auch schon ein bisschen weiter damit auseinandergesetzt. Extrem, extrem interessant, extrem spannend, aber es bildet sich dann immer wieder am Ende von dem ganzen wenn man eben daran denkt, dass das so eine lange Zeitspanne ist, Knoten im Hirn.
Ja, es ist technisch nicht auflösbar. Ja. Ja. Mhm. Vielleicht wird man mal in der Lage sein, in irgendeiner Form diesen Müll in irgendeiner Form unschädlich zu machen. Das können wir nicht wissen. Das sind heute unbekannte physikalische Techniken. Teilweise, man versucht das teilweise mit gewissen Methoden, den radioaktiven Müll unschädlicher zu machen. Aber auch das sind Sachen, die natürlich auch davon abhängen, was für ein Atommüll konkret jetzt in welcher Zusammensetzung auch tatsächlich vorliegt. Und was wir sicher nicht schaffen werden, ist zum Beispiel die Giftigkeit von Plutonium zu beseitigen, denn Plutonium als Substanz, ist, selbst wenn sie nicht radioaktiv ist, ist giftig.
Die Ukraine, also es ist ein ganz, aktuelles Beispiel, eben im Rahmen vom Ukraine-Krieg, zeigt dort eigentlich, wie unsicher Atomenergie eigentlich ist und wie angreifbar bei krisenpolitischen Situationen. Wie ist es dann zum Beispiel, also weil es eben auch in der Pressekonferenz nochmal angesprochen worden ist, also diese Sorge schwingt auch mit, inwieweit ist eigentlich dann Atomenergie sicher, auch zum Beispiel innerhalb von der EU, wenn an den Grenzen Kriege geführt werden, jetzt auch nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nahen Osten, was den Iran betrifft?
Also wir müssen uns einmal simpel vorstellen, dieser Small Modular Reaktor, der da jetzt beantragt worden ist, ist geplant für eine Laufzeit von 60 bis 80 Jahren. Ja. Wissen wir, ob die Europäische Union in 20, 30, 40 oder 50 Jahren überhaupt noch existiert, ob dieses an sich großartige Friedensprojekt dann noch lebt? Wissen wir, ob inzwischen der Putin nicht irgendwo einmarschiert ist? Nein, wir wissen es eben genau nicht. Und daher dürfen wir uns auch darauf nicht verlassen. Mhm. Ja, und daher ist es technisch definitiv ein Problem, wenn ein Krieg vorliegt, weil ein Krieg kann immer dazu führen, selbst wenn es nicht gewollt ist von den Seiten her, dazu führen, dass ein Reaktor getroffen wird. Und ich, weil du den Iran angesprochen hast, nehme ich jetzt Bezug auf diesen 12 Tage andauernden Krieg zwischen Israel und Iran, wo Israel sich um sein Atomkraftwerk in Dimona gefürchtet hat, dass irrtümlich vielleicht dort auch eine Rakete vom Iran hineinfliegt. Denen war durchaus bewusst, dass hier großer Schaden passieren kann. Ja? Und ich denke, dass das auch im Zusammenhang mit Saporischschja, um jetzt wieder auf die Ukraine zurückzukehren, ich denke, dass das ganz klar zeigt, dass der Krieg ein großes Problem ist für Atomkraftwerke. Und wenn wir jetzt anfangen, Small Modular Reactors überall in unserer Landschaft aufzustellen, weil es so hübsch ist und schön ist und weil ich jetzt dort ein bisschen Energie brauche und dort ein bisschen Energie brauche, weil ich vielleicht dort ein Rechenzentrum betreiben möchte oder dort irgendetwas anderes betreiben möchte und es geschickt ist, wann ich die Energie gerade dort jeweils vor Ort habe, dann habe ich aber das prinzipielle Problem, dass keiner mehr überblickt, wo kann ich denn hinschießen, wenn es geschossen wird. Und dann wird es auch mit Sicherheit passieren. Die Wahrscheinlichkeit dazu steigt einfach.
Ja. In Oberösterreich eben auch, weil bei uns sozusagen auch das Anti-Atom-Komitee sitzt, herrscht ein großes Bewusstsein gegenüber Atomenergie.
Gott sei
und
Dank.
Gott sei Dank und welche Risiken eben es auch dazu gibt. Aber wie ist es, wie wird zum Beispiel auch, da würde mich interessieren, vielleicht weißt du das auch, die Bevölkerung rund um Tschechien oder rund um Temelin auch darüber informiert, was da eigentlich gerade abgeht und wie ist da die Haltung zum Beispiel auch in Tschechien gegenüber dieser Energie?
Also es ist leider für uns so, dass viele Länder eine sehr positive Grundeinstellung zur Atomenergie haben. Ich kenne einige Leute, die würden mit mir bis aufs Messer hinaus streiten, um es einmal so zu formulieren, dass das gescheit ist, Atomkraft zu haben und dass das sicher ist und, und. Ich sage dazu, der größte Fehler beim Atomkraftwerk ist der Faktor Mensch. Er ist das eigentliche Risiko. Weil entweder hat er was nicht gescheit geplant, siehe Fukushima, oder aber er hat sich dumm gespielt, siehe Tschernobyl, oder aber er spielt sich dumm, siehe Saporischschja, was hoffentlich nie passiert, und. Also der größte Faktor Zerstörung eines Atomkraftwerks ist leider Gottes der Mensch selbst. Und daher sollten wir uns selbst an der Nase nehmen und nicht sagen, ja, die Technik ist sicher. Nein, wir sind unsicher. Wir Menschen sind für den Betrieb eines Reaktors die größte Gefahr.
Mhm.
Und eine Sache, die zum Beispiel auch in dieses Scoping-Verfahren sehr intensiv hineingebracht hat, du hast am Anfang schon gesagt, ich bin IT-Sachverständiger.
Ja.
Meine große Leidenschaft im Bereich der IT ist die Computersicherheit. Und da habe ich sehr genau gesagt, worauf zu achten ist und vor allen Dingen, auf was zu achten ist. Und wir haben gerade, wenn ich wieder 60 bis 80 Jahre Laufzeit nehme, wo waren wir EDV-technisch vor 60 bis 80 Jahren? In den Kinderschuhen. Ja? Mhm. Da gab es kein Internet. Da gab es fast gar nichts. Und genauso wird das in 60 bis 80 Jahren sein. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, wo Quantencomputer aufkommen. Und Quantencomputer werden sehr schnell in der Lage sein, wenn sie größer werden und stärker werden, sehr schnell in der Lage sein, zum Beispiel Kryptographie zu brechen. Dann gibt es keinen geheimen verschlüsselten Verkehr mehr. Man versucht das zu kompensieren, indem man geeignete Protokolle entwickelt, Computerprotokolle entwickelt, die das eben verhindern und, und. Aber es ist immer ein Wettlauf.
Mhm.
Und es ist immer ein Wettlauf auch hier mit den Hackern. Und wenn eine Organisation, wenn ein Staat, so wie es in der Ukraine und in Russland passiert ist, aufeinander losgeht, dann habe ich nicht nur den Krieg, den ich sehe, sondern ich habe auch einen hybriden Krieg, der dahinter steht. Und der hybride Krieg, der dahinter steht, kann die Infrastruktur treffen. So war es zum Beispiel, ich habe das aus einem Artikel heraus von einem ungarischen Kollegen gelesen, sehr eindrucksvoll beschrieben, was Russland und der Ukraine sich im Vorfeld rund um den Beginn des Krieges infrastrukturmäßig in der EDV angetan haben. Und nur ein Beispiel zu nennen, die Russen haben es geschafft, bei einem Telekom-Provider, einem großen Telekom-Provider in der Ukraine, praktisch alle Kundendaten verschwinden zu lassen und niemand mehr konnte ein Handy verwenden. Ja? Wenn ich jetzt notfallsmäßig einen Mitarbeiter rufen muss, weil vielleicht die Atomkraft, das Atomkraftwerk ein Problem hat, kann daraus ein Problem entstehen.
Mhm. Mhm. Kann ich das aber dann auch noch so zusammenfassen, weil dieser Gedanke schwebt immer noch im Kopf mit, kann eines Tages Atomenergie sicher sein oder scheitert es immer am Faktor Mensch? Kann sogar außerdem Atomenergie funktionieren, ohne dass der Mensch da überhaupt was damit zu tun hat, sondern kann es nur rein von Robotern, von Technik und von Computern gesteuert werden?
Also Atomkraft funktioniert, wir brauchen nur in die Sonne schauen, nur ist es dort keine Kernspaltung, sondern eine Kernfusion.
Mhm.
Sie funktioniert ohne unser Zutun, weil es uns Menschen nicht gegeben hat, als die Sonne entstanden ist. Und uns Menschen wird es nicht mehr geben, wenn es die Sonne noch immer gibt.
Mhm.
Allerdings werden sich die Prozesse in der Sonne ändern und die Erde unbewohnbar machen.
Mhm.
Das Problem ist der Mensch.
Yeah.
Und ich glaube, der Mensch ist das größte Risiko für die Atomkraft.
Mhm.
Der Mensch selbst ist das größte Risiko für sein eigenes Bestehen.
Mhm. Mhm. Beim Scoping-Verfahren habe ich dann auch noch gelesen, dass, wie du auch vorher gesagt hast, es werden auch Alternativen geprüft. Also wirklich unabhängig von Atomenergie gibt es auch noch eine andere Art von erneuerbarer Energie, die in Frage kommt. Die Frage möchte ich gerne noch an dich weiterstellen. Gibt es sie? Weil eben es ist die, glaube ich, die effizienteste und die ökologischste Art, Energie zu gewinnen, aber eben auch die riskanteste und die gefährlichste.
Also ich glaube nicht, dass Atomkraft ökologisch ist, weil wenn man auf das Zeug so aufpassen muss, wie man aufpassen muss, frage ich mich, ob das ökologisch ist. Wer weiß, was da sagen wir mal 500.000 Jahren in einem Berg passiert, wo das Ding quasi verschüttet worden ist.
Ja.
Das wissen wir nicht. Das Zweite ist, wir Menschen sind das Problem und wir Menschen müssen uns selbst bei der Nase nehmen. Und so wir nicht aufhören, Kriege zu führen, ist sowieso die Frage einer energetischen Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Weil wie viel Energie kostet ein Krieg? Mal ganz abgesehen vom menschlichen Leid.
Okay, das war meine letzte Frage. Dann sage ich vielen herzlichen Dank an dich, Aaron, dass du bei mir zu Gast im Studio warst und dass wir sie kurz über die SMRs, die Small Modular Reactors und dem Projekt in Temelin unterhalten haben dürfen. Und ich sage auch an die Technik, Moritz Wegscheider, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung und auch an die zusehenden Menschen von DorfTV, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und an die zuhörenden Menschen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Das war eine weitere Ausgabe der Sendereihe Klima und Du. Mein Name ist Marie-Therese Jahn und vielen herzlichen Dank für den Besuch, für die Unterstützung, fürs Zuhören und Zusehen.
Auf Wiederhören.
K-
Klima und du.
Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
Sendung Klima und Du ist mit Unterstützung des Umwelt- und Klimaressorts des Landes Oberösterreich entstanden.